Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Commander Kompass. Ein Jahr geht zu Ende und ein neues Jahr beginnt. 2021 steht vor der Tür und wir wollen in der heutigen Folge ein bisschen Ausblick geben, was dafür Magic passieren möchte. Also schauen wir ein bisschen in die fernere Zukunft oder nicht mehr ganz so ferne Zukunft. Und in der ganz nahen Zukunft werdet ihr jetzt mein bayerisches Geschwafel mitbekommen. Die schöne Stimme von Jochen Riedinger.
Hi.
Und die sanften Worte von Fritz Espenlaub.
Die sanften Worte, das muss ich ändern, wenn das meine Assoziation ist.
Nee, das finde ich okay. Finde ich völlig okay. Ich hoffe, dass 2020 jetzt halt auch für längere Zeit einfach vorbei ist und dass wir jetzt halt ein schönes neues Jahr vor uns haben werden.
Ich glaube, wir werden uns alle noch an 2020 vielleicht zurücksehnen. Wer weiß, was alles noch kommt. Vielleicht wird es auch schön, aber zumindest in Magic-Hinsicht ist das ja vielleicht ein vielversprechendes Jahr. Oder ob es vielversprechend ist, ja, das gucken wir uns heute an, oder?
Ja, das gucken wir uns doch heute gleich mal an mit dem Set, wo wir schon ein paar Spoiler bekommen haben. Und wo natürlich auch schon im letzten Jahr ein bisschen so die erste kleine Mini-Kontroverse angefangen hat. Und zwar von Kaldheim, der Wikinger Plane, der von nordischer Mythologie inspiriert wurde und von Spoilerkarten an Metal-Bands geschickt worden ist. Und noch schlimmer, die Fenrir-Metal-Karte wurde nicht von Powerwolf gespoilt. Was soll der Mist?
Ist ja eigentlich wieder ein Trigger für Fritz, weil das doch dann seine Angst davor auslöst, dass wieder nur Leute kommen und sagen, guck mal, die Karte ist Odin, die heißt aber Odur.
Naja, ich persönlich freue mich schon seit letztem Jahr sehr auf Kaldheim. Ich hatte jetzt in der Spoiler-Season, als das losgegangen ist mit diesem seltsamen Artikel auf der Wizards-Webseite, ein bisschen Angst, dass es irgendwie eine Metal-Plane wird und keine klassische Wikinger-Plane. Ich hoffe, dass das, aktuell sieht es ja so aus, dass es doch eine klassische Wikinger-Plane zu sein scheint und das einfach nur die Promo ist, dann soll mir das recht sein. Ich persönlich bin einfach ich kann mit Metal nicht so viel anfangen. Ich habe überhaupt kein Problem mit Leuten, die das cool finden. Nur ich brauche das halt nicht in einer Magic-Welt. Also von daher, je weniger das irgendwie Metal ist, umso besser. Also ich fände auch irgendwie eine Nickelback-Plane oder eine Hip-Hop-Plane nicht so super cool.
Ich glaube, niemand will auf die Nickelback-Plane gut. Ja, aber was wir schon wissen, Sagas kommen zurück, Modal Double-Faced-Cards kommen zurück, die Götter kommen zurück, die man als Waffen spielt, was für mich natürlich super ist, denn für die Wikinger-Lore passt es perfekt rein, denn die meisten Götter sind nichts ohne ihre Waffen. Dass man eben die Götter auch als Waffen spielen kann, ist top. Zumindest den einen, den wir bis jetzt kennen.
Ich finde das vor allem ziemlich cool, also als Mechanik und auch in der Lore, weil dann quasi, so wie ja Heliod Elspeth das Godsend gegeben hat, also die Waffe, da hatten sie ja die Mechanik noch nicht, aber es wäre eigentlich cool gewesen, wenn der Gott dann quasi bei seinem Champion ist im Kampf, weil er in der Essenz im Grunde immer die Waffe auch ist. Aber es passt eigentlich auch ein bisschen besser zu den nordischen Göttern, weil die ja auch ein bisschen direkter reinhauen als so, ja, etwas von den Sterblichen entfernte griechische Götter.
Also von allem, was man bisher sieht, ich bin auf jeden Fall auch sehr hyped für Kaldheim, seit ich vor Ewigkeiten Age of Mythology gespielt habe ich mich immer schon darauf gefreut, dass eines Tages es einfach ein Wikinger-Set geben muss. Sie hatten jetzt mittlerweile die Griechen abgehakt, sie haben die Ägypter abgehakt. Und dass jetzt die Wikinger auch noch kommen und man dann so ein schönes Age of Mythology-mäßiges Battle machen kann mit drei thematischen Decks, das finde ich super cool. Bin auch sehr gespannt tatsächlich, wie sie die ganzen nordischen Sagen umsetzen. Changelings kommen ja auch zurück in dem Set, so wie es aussieht. Was ich sehr spannend finde, weil dieser nordische Twist auf Gestaltwandler auch ein sehr cooler ist. So, der ist ja ein endgültig weit weg von diesen komischen, wabernden Lorwyn-Changelings und damit kann ich sehr gut leben.
Ja, ich war ein bisschen, oder ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich habe halt schon etwas eben für CEDH, was mir gefällt, und allein, wenn ich jetzt schon im Vornherein weiß, da ist was mich super interessiert, dann gehe ich natürlich ein bisschen positiver ans Set heran und freue mich auch auf das Set.
Ich glaube auch, das wird thematisch echt stimmig.
Was mir aber ein bisschen mehr Sorgen macht, ist, dass das ein Tribal-Set ist und danach direkt wahrscheinlich Strixhaven, School of Mages. Es geht um Kämpfe zwischen Zauberern, wie es aussieht, von an verschiedenen Hochschulen. Dass sehr viel Tribal auf einmal kommt. Und ich bin einfach kein persönlich großer Freund von Tribal-Decks. Die sind mir ein bisschen zu einfach zu bauen in EDH. Und wenn dann eben solche Pushes kommen für mehr und mehr Tribals, fühle ich mich, also ich hoffe, ich liege falsch und Strixhaven zeigt was ganz anderes auf von Artificern, Tribal, die dann ihre Magie verwenden, um irgendwelche Dinge zu animieren und das ist doch nicht so, wie ich denke. Aber wenn wir halt einfach zu viele Tribals haben, habe ich ein bisschen Angst davor, dass sie einfach den ganzen Power Creep, um den abzuwehren, in die Tribals packen werden. So, es ist eine Ancestral Recall, aber du musst 3 Wizards haben, um die ausspielen zu können.
Ich glaube, da musst du dir nicht so viel Sorgen machen, ist meine Vermutung. Wir reden ja heute über Vermutungen und Befürchtungen für das nächste Jahr. Und ich glaube nicht, dass Strixhaven ein Tribal-Set wird. Das ist mein Bauchgefühl. Für mich sieht das nach einem Set aus. Und ich denke, das ist ja so ein bisschen eine recht gängige Spekulation, dass die Shards zurückkommen werden. Also Naya, Esper, Jund und so weiter und so fort. Und es eben um 5 Zaubererhäuser oder 5, wie auch immer, Magierhäuser gehen wird, die diese dreifarbigen Sachen jeweils sind. Ich glaube aber nicht, dass es ein Kreaturentyp-Tribal-basiertes Set sein wird. Ich weiß nicht, Jochen, was meinst du?
Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen vermute ich schon, dass es entweder in die Richtung nur Wizards geht oder wenn man dem Pfad folgt, den du jetzt sagst, dass man meinetwegen, es sind jetzt 5 Häuser oder 5 Magier-Gilden, dann wäre es ja trotzdem eigentlich inhaltlich und mechanisch passend, wenn jede von denen in ihren eigenen Grenzen irgendwie ein Tribal hätte. Wie Freddy schon gesagt hat, wenn zum Beispiel es eine Artificer-Gilde gibt und deren Magie halt irgendwie Golems zum Leben erweckt. Oder eine Schamanen-Gilde, die dann mit Blitzen wirft. Aber da hättest du ja trotzdem, und das fände ich dann lore-technisch eigentlich wieder ganz schön, du hättest ein starkes Band innerhalb dieser Schulen. Und trotzdem wären das alles Magienutzer. Und das wäre ein bisschen eleganter, als zu sagen, es sind halt alles nur Wizards. Das wäre natürlich ein bisschen doof, vor allem, weil Wizards schon ein recht großer Tribe ist und, glaube ich, auch eigentlich nicht so mega viel Unterstützung braucht, um schon sehr, sehr gut zu funktionieren.
Also ich denke, dass es schon auf jeden Fall natürlich klare Identities, mechanische Identities für alle diese Häuser geben wird. Also ich halte es für wahrscheinlich, dass das Esper-Haus vermutlich mit Artefakten zu tun haben könnte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich rechne nicht mit Karten, also mit irgendwelchen Tribal Lords oder Sachen, so die alle Wizards buffen und in dem anderen Haus haben sie dann irgendwie Schamanen oder sowas in der Richtung oder Viashino oder was weiß ich, oder Goblin Wizards oder so, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das wird kein Tribal Set werden, sondern einfach ein Shard Set, so wie jetzt eben wir 2-mal Wedges hatten, einmal mit Takia und einmal mit Ikoria. Und wir hatten bisher eben nur ein Shard-Set und ich denke, dass, also in jüngerer Vergangenheit zumindest, und ich denke, dass das jetzt das zweite werden könnte.
Ich meine, es kann schon sein, aber ich weiß nicht, es ist halt bei mir einfach, dass auch die kommenden Sets auch ein bisschen irgendwie so ein bisschen anlehnen, zumindest von meinen ersten Gedanken, was, dass die ein bisschen mehr Tribal-lastig sein können. Und ich denke, Strixhaven könnte das Set sein, das aus diesen, also für mich, ich sag mal, Strixhaven ist das Set, das wird nicht irgendwie mittelmäßig sein, das wird entweder super sein oder der komplette Reinfall. Ich glaube, da wird es keinen Mittelpunkt geben mit dem Set. Das wird wahrscheinlich entweder extrem gepusht sein oder gut gelöst.
Ich meine, du müsstest jetzt nochmal genauer definieren, was du mit Tribal Set meinst. Also meinst du wirklich, dass die Tribes dann auch zum Beispiel im Limited Archetype sind? Also dass du Tribes draftest, so wie bei Ixalan, Piraten und solche
Geschichten. Genau, dass du auch wirklich Tribes draftest.
Das glaube ich nicht. Also da bin ich gespannt, wer von uns da recht behalten wird, aber meine Vermutung wäre, dass es kein Tribal-Set wird.
Ich würde auch fast aber dann eher zu Freddy tendieren, weil auch mit den, wir sprechen ja dann nachher noch über die anderen und nicht, dass ich, also Wizards ist nicht unkreativ, das wäre absolut falsch, das zu sagen, aber es ist halt leicht, wenn man jetzt auch mal seine Mindmap aufmacht und das Ding heißt School of Mages, da muss man dann schon sich absichtlich von dem Kern wegbewegen, an dem man zuerst denkt. Und wenn man jetzt noch auf den Rest des kommenden Jahres gucken will, dann bietet es sich halt an, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt in die Richtung, die Richtung, die Richtung und setzen so ein bisschen den Commander-Push für Neulinge, also nicht für, dass das jetzt was Schlechtes wäre, aber für Leute, die einsteigen wollen, weil sie möchten ja Commander schon mehr unter ihre Fittiche nehmen, dass man denen das erleichtert, indem man einfach sagt, hier, pass auf, 2021 Werwölfe, Zauberer, Kleriker und Elfenkrieger, Götter, Dingenskirchen, jetzt fight.
Naja, aber wenn es ein Tribal-Set wäre, dann müssten ja verschiedene Tribes in ihm auftauchen. Ne? So wie wir in Ixalan hatten wir eben Dinosaurier und Vampire und Piraten und so weiter und so fort. Oder in Plagen damals gab es ja auch unterschiedliche Tribes. Du brauchst ja dann verschiedene Tribes, um die die einzelnen Farbenkombinationen sich drehen. Und wenn das Set aber School of Mages heißt, für mich klingt das so, dass du einfach in allen 5 Shards irgendwelche Arten von Zauberern haben wirst. Ja, in der Naya-Shard sind das dann halt irgendwelche Naturschamanen und so, die irgendwie so, was weiß ich, so ein bisschen so Hippie-Magie machen, so Hufflepuff-mäßige Leute, wenn man jetzt diese Harry Potter-Analogien nutzen möchte. Und Esper sind eben die Artificer und Jund sind irgendwelche Blutmagier. Slytherin. Aber alles sind Wizards in ihrer Typeline. Und ich glaube nicht, dass es tatsächlich ein Set wird, wo du dann in dem einen Haus hast du die ganzen Goblin-Zauberer, in dem anderen Haus hast du die ganzen Elfen-Zauberer, in dem dritten Haus hast du die ganzen Golem-Zauberer oder was auch immer. Das sehe ich nicht. Das würde ja auch irgendwie nicht so viel Sinn machen mit diesem Titel School of Mages. Dann müsste es ja irgendwie School of Mages and Goblins and Elves and whatever heißen.
Was könnten Goblin und Elfen keine Magier werden? Aber,
Naja, aber meinst du nicht, dass so ein Tribal-Theme verwässert wird, wenn alle noch zusätzlich Zauberer sind? Also das fände ich einfach komisch. So, das würde, ich glaube, Wizards will klare Identitäten haben zwischen ihren Tribes, wenn sie ein Tribal-Set haben und dann nicht, dass alle noch zusätzlich Zauberer sind.
Ja, aber das ist ja dann trotzdem noch ein Tribal-Set, wenn wir einfach eine massive Überflutung an Wizards sehen und dann 10 neue Wizards-Commander und dann gehen die Leute zurück in die Vergangenheit und alle Wizards spiken in Commander und weil die Leute hypen sich jetzt hoch, wie es damals bei Theros war, als auf einmal 10.000 Enchantment-Decks rumgelaufen sind und manche der Karten halt wirklich teuer wurden.
Gut, aber das hast du ja immer, dass du neue Commander hast, die alte Karten dann irgendwie wieder relevanter machen. So, das ist ja ungeachtet davon, ob das dann Wizards sind oder nicht.
Ja, schon, aber ich denke halt, Strixhaven hätte halt dann die Möglichkeit, so diesen Markt für Zauberern auf einen Schlag zu fluten. Und ja, ich hoffe, dass es nicht der Fall ist und ich hoffe, dass sie dann sowas machen, wo alle haben Wizards, aber eigentlich haben sie halt Wizard Artificer und Wizard,
Ja, das glaube ich auch, genau, dass es dann eben unterschiedliche Ausprägungen von diesem Wizard-Theme sind. So. Und ich meine, aktuell hast du ja auch Legenden, die auch irgendwelche Kreaturentypen haben, aber deren Deck halt gar nichts damit zu tun hat. Ne? Also Jared Carthalion spielst du jetzt nicht unbedingt als Human Tribal zum Beispiel. Und ähnlich wird das dann halt sein, dass du da halt dreifarbige Legenden haben wirst und manche von denen werden vielleicht Wizards sein und andere werden... Gut, wahrscheinlich werden die meisten Wizards sein, aber das muss jetzt nicht heißen, dass das alles nur sich als Wizard-Tribal-Decks spielen lassen. Also ich denke, das müssen wir einfach dann abwarten wahrscheinlich.
Ich denke zumindest, dass es den Wizard-Tribe pushen wird. Also eigentlich ist es ja unumgänglich, dass es den Wizard-Tribe pusht, weil School of Mages ohne Wizards, das wird halt nicht funktionieren und wird auch nicht passieren. Das wäre, also gut, das wäre eine Überraschung, wenn sie sagen, das ist School of Mages, aber es sind keine Wizards dabei. Aber dann hättest du ja trotzdem so ein bisschen das, was ich meinte, wenn du jetzt 2021 einsteigen willst mit Commander, hättest du trotzdem ein Set, wo du klar sagen kannst, ah cool, das ist jetzt meins, ich bin riesengroßer Harry Potter Fan, dann schaue ich mir halt das zuerst an und da dreht sich alles um Zauberer, da baue ich mir doch dann irgendwelche Zauberer-Tribe-Synergien.
Gut, aber ich glaube, wir drehen uns gerade ein bisschen im Kreis.
Ich denke dann einfach agree to disagree mit dem jetzt. Ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal for the record unsere Befürchtungen und Predictions für Strixhaven.
Ich habe noch eine Befürchtung dazu. Oh, ja. Und zwar eine echt schlimme. In Kaltheim ist Kaya jetzt wieder so ein bisschen im Mittelpunkt. Und die ist ja neu bei der Gatewatch. Meine Befürchtung ist, dass bei einem Set, das sich um Zauberer dreht, der unsagbare Teferi mitspielt. Und das wird dann für mich die absolute Zaubererhölle.
Und es wird wahrscheinlich noch die Einleitung dazu, dass wir in der Zukunft nach Phyrexia gehen, weil irgendjemand versucht, ein anderes Planar Portal zu machen. Oder Erdhai wurde irgendwie wiederbelebt. Aus Gründen, des niemand weiß es. Und ich glaub's mittlerweile, weil ihren besten Weg, um nach Phyrexia zu kommen, haben sie ja mit Elspeth eben schon verpokert. Aber derzeit werden wir uns jetzt eh schon zurück in die Zeit drehen, die ganze Zeit, und auch auf alte Storystränge, die leider versaut worden sind, hingegangen sind. Und Teferi, der irgendwie so für so eine Zeitspirale verantwortlich war. Da kommt doch noch ein Set raus. Time Spiral Remastered, glaube ich, heißt es. Ich finde die Idee cool, ein altes Set nochmal neu aufzulegen, das infamous war für wie schwer das Draft-Format war für Time Spiral. Also das ist jetzt für die EDH-Spieler nicht so wichtig. Werden wahrscheinlich coole Reprints drin sein. Chalice of the Void, auch für die Leute, die das spielen wollen, wissen wir ja schon. Doch die Idee hinter dem Set muss man auch bedenken, ein Draft-Set zugänglich zu machen, indem man es remastert und auch als remastered rausbringt. Was haltet ihr davon?
Ich bin halt auf die Rückkehr von relativ, ich sag's jetzt mal, nischigen, aber sehr coolen Karten gespannt, weil ich habe jetzt, wenn ich da mal so geguckt habe bei Time Spiral, ich mag halt so Dinge wie zum Beispiel Evangelize, dass dir jemand einfach, du nimmst halt die beste Kreatur von jemandem, du bekehrst die, oder Angel's Grace, die sind super, aber die sind halt super eng, diese Karten. Wenn du jetzt mal sagst, okay, es soll sich nicht alles um irgendwelche Remasuri oder so drehen. Und die Rückkehr von solchen Karten finde ich eigentlich ganz witzig, weil die per se, gut, da ist Angel's Grace jetzt nicht das beste Beispiel, weil Angel's Grace kann man auf Verdacht eigentlich in jedes weiße Deck reinhauen, weil es halt Sieg-Kombos stoppt. Aber es gibt genügend Karten, die halt so eng sind, dass man nicht Gefahr läuft, dass es Staples werden. Das hoffe ich zumindest, dass das nicht wieder so eng läuft und man, das musst du drin haben und das musst du drin haben und das. Deswegen bin ich da ein bisschen drauf gespannt. Und coole Reprints sind ja eigentlich immer gut für Commander-Spieler.
Angel's Grace ist eh eine schöne Karte, die mehr Play sehen sollte.
Time Spiral Remastered wird dann eins dieser Sets sein, die nicht standardlegal sind, nicht wahr? Das ist quasi eins dieser Additional Sets.
Genau.
Okay, das heißt wahrscheinlich, wann kommt das raus? Im Sommer irgendwann?
Sommerset, denke ich, ja.
Wenn bis dahin man wieder draften kann, dann freue ich mich drauf, das tatsächlich zu draften. So wie ich das sehe, wird das als nicht standardlegales Set nicht auf Arena erscheinen. Das heißt, wenn ich es draften will, weil ich kein Magic Online-Spieler bin, geht das nur in echt. Wenn das geht, würde ich mich total darauf freuen, da mal zu draften. Ansonsten wird das insofern hauptsächlich relevant, dass es halt ein paar gute Reprints drin hat, aber eines dieser Sets ist, wo ich persönlich jetzt nicht wirklich mich viel drum kümmern werde, glaube ich, weil es ist keine spannende neue Welt, die man irgendwie erkunden kann. Ich habe Time Spiral sehr gerne gemocht. Ich fand das cool damals, diese postapokalyptische Dominaria-Version zu sehen. Aber man wird die Karten halt alle schon kennen, ne? Es sind ja keine neuen Karten in dem Set, soweit ich weiß. Es sind nur Reprints drin.
Ja, genau. Hier ist meine Prediction aber dafür. Wir werden das auf Arena spielen können, denn es gibt ja mittlerweile Remastered-Sets auf Arena mit Artworks, die ich haben möchte.
Dass es dann in Historic reingeht oder wie
in meinst Historic, du? Ja.
Das kann sein, ja, das stimmt. Ja, das kann,
denn da es ich noch gibt ja Armoncat Remastered und Kaladesh Remastered. Ja. Und ich denke auch, dass sie mit Time Spiral Remastered das in Arena bringen werden. Und ich denke, das wird eine Heiden-Gaudi für viele und wirklich ein Grund, auch mal sich einen Arena-Account zuzulegen und auch mal sich mit Draft auseinanderzufassen, weil wir halt wirklich auch mal dann einen Time-Skip haben zu einem Set, das eben anders designt wurde. Also quasi das Karten beinhaltet, die jetzt eine ganz andere Design-Philosophie verfolgt haben, wie es aktuelle.
Ich denke auch, also für die Limited-Konnoisseure ist das definitiv ein Schmankerl, würde ich sagen. Meine persönliche Hoffnung ist, dass das eintritt, worauf ich spekuliert habe, nämlich, dass Damnation einen Reprint bekommt, nachdem ich meine Copy just vor ein, zwei Wochen verkauft habe und heute gemerkt habe, dass ich in meinem Ukima-Kasur-Deck tatsächlich Damnation eigentlich drin spielen wollte und einfach vergessen hatte, dass ich das da drin habe. Jetzt habe ich die aus Versehen verkauft. Da hätte ich nichts dagegen, wenn die reprinted wird, zusammen mit ein paar anderen Sachen, aber abgesehen davon, ja, wird das einfach ein nettes, nice-to-have kleines Set sein, aber jetzt kein ich glaube, kein großes Highlight des Jahres. Es wird halt ein cooles, stabiles Set sein, so wie eine Linsensuppe, aber jetzt auch nichts, es wird jetzt kein Sieben-Gänge-Menü.
Also aus all den angekündigten Sets wäre jetzt auch Time Spiral Remastered nicht das gewesen, wo ich gesagt hätte, da stütze ich mich jetzt drauf mit meinem ganzen Herzblut und warte das ganze Jahr und wenn das nichts wird, dann lasse ich mich eingraben.
Und so wie die Damnation von der Magic World in die echte Welt ziehen und zu Fritzes Damnation wird, scheint auch, dass die Magic World auf einmal anfängt, nicht nur zwischen Planes, sondern zwischen IPs zu springen. Wie im nächsten Set Dungeons and Dragons.
Immerhin aus dem gleichen Haus. Also,
und es ist ja, so, ich habe vor kurzem wegen dem D&D-Set, das jetzt kommt, mich ein bisschen angefangen, mal so mich mal einzulesen, weil ich auch schon seit langem Bock habe, mal auf dieses, also ein bisschen auf Dungeons and Dragons das mal zu machen. Ich finde nur nie die Zeit dafür. Aber scheinbar hat, ihr kennt euch da vielleicht besser aus, aber scheinbar hat Wizards irgendwann einfach mal gesagt, so, naja, alle Dungeons and Dragons Welten sind eben auch in diesem Multiversum mit drin quasi.
Das wüsste ich jetzt gar nicht, aber das Multiverse ist halt, also ist halt immer schon ein Ding in Dungeons and Dragons und auch diese verschiedenen Planes of Existence. Dass sie das mit Magic teilen, da bin ich auch nicht stark genug jetzt in der.
Also es gibt zum Beispiel eine Ravnica-Campaign und solche Sachen.
Genau, es gibt Ravnica, aber es kann ja, also da weiß ich nicht, wie weit es einfach nur mechanisch ist und dann eben eine Flavor-Welt quasi der Mechanik überstülpt. Weil es gibt zum Beispiel auch D&D mit einem römischen Reich, in dem die Götter halt wirklich leben. Aber ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht von Wizards, aber da würde man jetzt, glaube ich, auch als Pen-and-Paper-Spieler nicht vermuten, dass das in dem gleichen Universum angesiedelt ist, wie jetzt irgendwie Deep Haven oder sonst was, wie die alle heißen.
Ich glaube, falls Wizards das bisher noch nicht offiziell so gesagt hat, dass die ganzen Dungeons & Dragons Sets und IPs und alles Mögliche im selben Multiversum sind wie die Magic-Welten, werden sie das spätestens mit dem Set offiziell machen. So, beides sind ja Wizards Properties und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da sich das sozusagen nicht durch die Finger gehen lassen wollen, zu diesen Clou zu machen. So, hey, das ist alles in einem großen Multiversum, ist das nicht cool? Und jetzt können die Planeswalker auf diese Dungeons & Dragons Welt gehen. Und ich persönlich, ich bin voll dafür da. Also ich finde das geil. Ich freue mich total drauf, tatsächlich.
Ich glaube, ich kenne mich da ein bisschen mehr aus mit D&D, spiele es auch aktiv. Und ja, D&D-Welten werden 10.000 Mal geretconnt. Und mittlerweile wurden einige der interessantesten Dinge, gibt es einfach nicht mehr in der D&D-Welt. Also hat es für die weniger Konsequenzen. Es ist eine freiere Zone und dass man eben jetzt hat, in das Hauptsetting von D&D gehen möchte als eigene Plane ist okay. Wenn wir eine Planescape-Plane irgendwann mal haben wollen, wo wir dann in der Plane sind, dann denke ich, wird es ein bisschen hart. Aber Planescape gibt es ja auch nicht mehr, wie es aussieht.
Was ist Planescape?
Planescape ist das Multiversum fürs Multiversum. Also das verbindet halt alle Zeitlinien und Zeitstränge und alles, was jemals geretconnt wurde, miteinander.
Vielleicht noch mal so ein bisschen, um auf das Set als Magic-Set, auf dieses D&D-Set zurückzukommen. Was wir, denke ich, wo wir uns einig sind, was wir als Prediction schon mal machen können heute, ist, dass die Party-Mechanik eine Rolle spielen wird in diesem Set. Wizards hat ja jetzt auch schon angekündigt, dass sie mehr setübergreifende Mechaniken machen wollen. Und das, denke ich, bietet sich einfach an.
Würde ich auf 100%ig
sagen. Was sind andere Sachen, wo ihr mit rechnet oder wo ihr euch drauf freut, wo ihr so ein bisschen Schiss habt vielleicht davor, was jetzt konkret die Mechaniken angeht, die wir vielleicht in diesem Set sehen könnten?
Ich glaube, deswegen habe ich so ein bisschen diese Angst vor diesem Tribal-Ding, dass das so aufgebaut wird. Denn in Kaltheim und beziehungsweise das halt alles so Tribal ist, denn wenn die Party-Mechanik wieder zurückkommt und die das halt in diesem Set haben möchten, dass auch viel mehr Tribal-Enchantments dann zurückkommen werden und vor allem Tribal-Sorceries und Tribal-Instants, denke ich, weil sie eben ein schöner Flavor werden für, das ist ein Zauberer-Spell, der sollte auch diesen Tribal-Sorcery-Zauberer haben, weil ein Krieger kann das nicht zaubern. Und das ist ja eine große, mit der Klassenauswahl in Dungeons & Dragons ein großer Teil.
Interessant.
Und ich denke, das könnte sich so manifestieren, dass wir eben Tribal-Sorceries-Instance als Abilities quasi als ihre Repräsentanten in Magic zurückbekommen.
Es wäre gut möglich, denke ich. Und was mich auch noch interessiert, ich weiß aber noch nicht, wie man das als Mechanik einbauen könnte, ist aber trotzdem für Pen and Paper und D&D ja super wichtig eigentlich, ist das Alignment-System. Das ist ja jetzt bei Magic-Charakteren ist halt einfach, okay, die machen, was sie wollen und das, man findet das böse oder nicht. Aber D&D hat ja ein relativ strenges System, das moralische Positionen unterteilt. Also man kann natürlich wechseln dazwischen, aber wenn jetzt jemand lawful good ist und der kommt dann in eine Situation, in der er entweder das Gesetz brechen müsste oder einen Unschuldigen durch das Gesetz zugrunde gehen lassen müsste, dann kann er halt nicht lawful good bleiben nach der Situation, weil dann kann er entweder in die gute Richtung oder in die lawful Richtung gehen. Ich weiß nur nicht, wie man das bei Magic-Karten umsetzen könnte, weil dass man Leute so oder so interpretieren kann, ist ja eigentlich auch eine Stärke von Charakteren.
Das kann man schon teilweise in Pen and Paper nicht umsetzen.
Das finde ich spannend tatsächlich. Auch das mit den Tribal-Sachen von dir, Freddy, das finde ich beides sehr interessante Predictions von euch.
Meine Hauptprediction ist aber, dass wir storytechnisch nichts bekommen werden, außer einen Sourcebook. Ein weiteres Sourcebook, das versucht, mehr Dungeons and Dragons zu erweitern als Magic the Gathering selbst.
Ich könnte mir auch die Geschichte nicht dazu vorstellen, ehrlich gesagt, weil, also das ist ja so ein bisschen das Ding, wenn man jetzt eine Fremd-IP ist ja trotzdem, auch wenn es aus dem gleichen Haus kommt, wenn man die zusammenwirft, es ist halt schwierig dazu, irgendwie eine konsistente Geschichte zu erzählen. Also mir würde jetzt, ich bin jetzt aber auch nicht der Profi-Storywriter, mir würde jetzt sofort nichts einfallen, was das irgendwie cool vermischt, ohne dass man entweder denkt, ja gut, es ist halt für die D&D-Spieler oder ja, es ist halt jetzt für die Magic-Spieler, um jeweils die eine oder andere Gruppe darüber oder darüber zu bringen. Deswegen würde ich da fast Freddy zustimmen. Ich erwarte einfach keine große Geschichte um das Ding rum. Es ist mehr so wie bei einem Core-Set. Das hat ja eigentlich auch keine so richtig große Geschichte.
Wenn ich kurz einhaken darf, was bei mir so ein bisschen zu diesem Story-Thema für mich ein Aspekt ist, da unterscheide ich mich, glaube ich, ein bisschen von euch. Die tatsächlichen Handlungen haben mich nie so sehr interessiert an Magic, so weil immer, wenn ich mich mit denen befasst habe, waren die halt einfach Müll. So, das war eigentlich immer Schwachsinn, was dann tatsächlich passiert ist. Was ich immer sehr cool fand, war das Worldbuilding. So gesehen interessiert mich auch gar nicht so sehr, ob da jetzt eine konkrete Handlung passiert in dem D&D-Set oder in dem Strixhaven-Set. Aber mich interessieren super krass die Häuser, mich interessieren die Figuren in der nordischen Saga und mich interessiert es vor allem an dem D&D-Set, die ikonischen Dungeons & Dragons Elemente zu haben, also eine Taraske zum Beispiel als Kreaturentyp zu haben oder solche Geschichten, also oder diese Beholder und diese ganzen Sachen, die ich immer schon crazy, weird und abgefahren fand, weil ich mir immer schon gerne auch die Monster-Manuals und so weiter angeguckt habe. Auf sowas freue ich mich vor allem. Einfach so ein Set, das richtig in so einer, das richtig diesen Vibe von Dungeons & Dragons hat für mich als Casual-Beobachter. Als Fazit aber, ihr scheint euch jetzt nicht so sehr auf diese Plane tatsächlich zu freuen. Ihr seid da beide so ein bisschen verhalten skeptisch, habe ich das Gefühl, weil ich tatsächlich schon sehr mich auf diese Plane freue. Ich bin sehr gespannt auf die.
Ich weiß nicht, ich finde halt schön, wenn zwei Sachen sind. Also das ist ja, ich meine, es ist wie bei mir wie mit Ikoria. Ich mag Dinosaurier und ich mag Godzilla. Ich möchte jetzt nicht unbedingt das vierköpfige Baby zwischen dem T-Rex und Godzilla sehen. Das interessiert mich dann wieder weniger. Und so ist es halt da auch. Ich mag das eine und das andere.
Das war bei mir auch so. Vor allem, ich hab's halt auch gedacht, das möchte ich. Und dann kam es halt mit den Ikoria-Godzilla-Dingern raus. Und ich habe mich erst voll drauf gefreut. Und schau den Biollante an und sowas. Und da habe ich die Karten in echt gesehen. Und dann so, irgendwas ist da nicht ganz richtig. Ich gehe doch für die ganz normalen Frames wieder. Und das hat mir ein bisschen auch das Enthusiasmus oder sonstiges, das ich vielleicht für das Set sonst gehabt hätte, genommen.
Gut, ich meine, dann ist doch umso besser, dass ihr beide vermutlich wesentlich mehr Enthusiasmus für das nächste Set haben werdet als ich, nämlich Return to Innistrad.
Beide Teile, Teil 1 und Teil 2, der Werwolf-Teil und der Vampir-Teil.
Oh Gott, das sind sogar zwei Sets, oh Mann, ey, da werde ich richtig keinen Bock drauf haben.
Das sind vor allem beides welche, die ich absolut, mit denen ich nichts anfangen kann, wenn es wäre, also Werwolf und Vampir ist für mich so, okay, gut, geht einfach nach Hause. Ich will Menschen spielen auf Innistrad, weil ich bin so dermaßen langweilige Flavor-Kartoffel, was Innistrad angeht. Das ist halt, ich möchte diese ganzen bunten Kreaturen, ich finde es sehr schön, dass die da sind. Ich finde es auf der Plane wirklich cool. Ich mag das auch, dass es diesen Gothic Horror und Was du eben nicht magst, ist diese ganzen Horror-Memes hat. Aber dann, wenn ich spiele, bin ich so dermaßen kartoffelig unterwegs und denke mir immer, nein, ich mag keine Vampire. Nein, ich mag keine Mutanten. Ich mag keine Werwölfe. Ich mag nur Menschen. Und, das mag jetzt manchen Leuten seltsam vorkommen, ich mag die blauen Zombie-Frankenstein-Bastler. Mhm. Aber es sind auch Menschen.
Du Speziesist, ja, Jochen.
Was ja, soll ich und sagen? Ein bisschen kann ich mich... Also ich bin sehr gehypt auf, wie sie den Vampir-Teil umsetzen wollen. Weil ich denke, der Werwolf-Teil, der wird ein bisschen, also ein bisschen langweiliger als der andere. Der wird so, entweder wir bauen jetzt quasi Innistrad wieder auf, was wir eh schon mit Zendikar gehabt haben, weil wir müssen jetzt alle Planes aufbauen, damit sie wieder kaputt genockt werden, wie so ein Kind in so einen Spielzeugturm wieder aufbaut und dann jemand anders herkommt und ihn umnockt und dann wieder aufgebaut. Ich denke, auch wenn ich persönlich Werwölfe super finde, die sind einfach saubeschissen in Magic umgesetzt. Also auch flavormäßig. Ich weiß nicht, wie Nichtstun dich zum Werwolf verwandeln soll.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das aber ändern vielleicht von der Mechanik her und eine andere Condition hat mit dem Flip.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde zwar die Flip-Idee ganz cool, aber dann, wenn die eine neue Mechanik haben, dann kann ich ja auch die alten Werwölfe da nicht mehr unbedingt reinpassen. Und dann müssen sie, ich weiß nicht, wie sie es machen sollen, geben sie allen Werwölfen Flash, damit man es in der gegnerischen Runde spielen kann. Oder was auch immer sie sich da einfallen lassen. Aber ich sehe einfach nicht wirklich, wie sie die Werwölfe jetzt weiterhin cool umsetzen wollen. Und jetzt sind sie auch teilweise die Guten nach Eldritch Moon. Und
was ich weiß witzig nicht, fände, wenn Wizards einfach den Ultra-Troll-Move machen würde und im Werwolf-Set immer noch kein Werwolf-Commander kommt.
Ja, ihr habt doch Ulrich. Wo ist euer Problem?
Ich habe es ja schon durchklingen lassen in unserer letzten Folge beim Jahresrückblick. Ich bin einfach kein großer Fan davon, zu häufig auf altbekannte Planes zurückzugehen. Das hat für mich immer so diesen Charakter wie Hollywood-Blockbuster, wo einfach so ein großes Studio weiß, okay, wir haben jetzt halt Geld verdient mit dieser und jener Franchise. Jetzt ballern wir da einfach nochmal 3 neue Sequels raus. Ja, also und dann kaufen wir uns die Star Wars Franchise und bringen da dann irgendwie 5 Jahre lang jedes Jahr einen neuen Star Wars Film, weil wir halt wissen, dass die Leute das cool finden. So ein bisschen ist, glaube ich, das auch die Logik, warum Wizards gerne auf Planes zurückgeht, die sehr beliebt sind. Und Innistrad war eben eine sehr beliebte Plane. Für mich war es immer schon eine Plane, die mir nie viel gegeben hat. Ich stehe damit ziemlich allein, auch in meinem Freundeskreis. Die meisten Leute, die ich kenne, feiern Innistrad super krass ab. Aber ich fand die immer schon langweilig. Mir war das viel zu sehr on the nose mit diesen ganzen so, guck mal hier, das ist jetzt dieser Horror-Trope und so. Und vom visuellen Stil auch nicht. Das heißt, so die beiden, dass es jetzt direkt 2 Innistrad-Sets gibt, ist für mich so ein bisschen das, wo ich mich eigentlich am wenigsten dafür begeistern kann im kommenden Jahr. Bin gespannt, wie das mechanisch wird, aber so meine Freude werden die neuen Sets werden, das D&D und Strixhaven und Kaldheim, aber Innistrad ist nicht für mich.
Ich bin ja recht auf die Lore gespannt.
Und deswegen freue ich mich auch auf den Vampir-Part, muss ich jetzt sagen. Denn was ich nämlich an Innistrad so cool finde, ist, wie die verschiedenen Horror-Tropes miteinander leben. Und das war halt im originalen Innistrad so schön. Und ich liebe auch das Artwork im Gegensatz zu dir von den meisten Karten. Das ist auch was damals, als ich noch Yu-Gi-Oh!-Spieler war, meinen Augen entwickelt hat. So, oh, vielleicht sollte ich mir doch weiter wieder Magic anschauen. Weil Liliana und diese Monster sehen ja richtig geil aus und Army of the Damned und so. Dark Ascension und Avacyn Restored war dann schon wieder nicht so der Fall. Aber Innistrad hat immer solche Nuggets an brillantem Design. Ich habe die Karten gar nicht gekannt. Also ich habe die Karten gekannt, aber nicht, was die Charaktere gemacht haben. Ludewitch und Stitcher Geralf sind mittlerweile so mein Lieblingspaar in Magic.
Ich glaube, die mag Jochen auch, oder?
Das sind ja genau die ich vorhin als die einen Horror-Theme-Leute genannt habe, die ich mag. Das sind halt Frankensteins. Und das ist richtig, richtig cool. Der eine ist so ein aufstrebender Frankenstein und der andere ist so der Grandmaster aller Leichenflicker, wo halt jeder zu aufsieht und jeder möchte gern wie Ludewig sein. Und das ist irgendwie schon cool, außerdem ermöglicht es mir, dass ich blaue Zombies spiele und ich könnte sonst nie Zombies spielen.
Ja, genau. Und die Story ist super zwischen den zwei, dass sie eben dass man andauernd denkt, einer wird einen anderen verraten in den Geschichten. Und nein, das sind einfach bloß zwei super gute Kumpels, die sich einfach dadurch verstehen, dass sie Zombies bauen. Und Zombies bauen ein super cooles Hobby ist, wie sich eben auch Magic-Spieler dadurch treffen, dass Magic ein cooles Hobby ist.
Dass sie Zombies bauen.
Und dadurch
bauen.
Befreundet werden und irgendwann ja. einen Podcast machen. Und irgendwann machen sie den Scarb-Kompass.
Der Scarb-Kompass mit Ludovic und dem anderen Heini.
Sich. Und ich denke, wenn sie mit dem Vampir-Set dann wirklich wieder gegen diese Aristokraten und wie die sich durchsetzen wollen und ihre eigene Landschaft aufbauen in dieser Horrorwelt, das denke ich, könnte Storytelling und auch mechanisch sehr interessant sein, wie man einen Wiederaufbau von der Perspektive von einem Vampir, insbesondere wenn die gegen die Vampire kämpfen, die Archangel Ava sind und die Engel, ja, mittlerweile mehr oder weniger wahnsinnig und gefallen sind.
Aber das ist ja das Spannende dran, weil jetzt hat man ja nicht mehr Avacyn und die anderen Engelsschwärme, die ja, obwohl sie gut gesinnt waren, doch recht fanatisch waren. Das ist auch, was mich an der Story jetzt interessiert. Und deswegen bin ich auch gespannt auf das Set und freue mich, weil man hat ja jetzt Sigarda. Und Sigarda ist halt zum ersten Mal jemand, der die Menschen beschützt, weil sie die Menschen mag und nicht nur, weil es ihr Auftrag ist. Und der halt nicht sagt, okay, das Gesetz heißt aber, jedes fünfte Kind wird geköpft und das ist schon okay so, weil das Gesetz es halt sagt, sondern, hört mal, das ist ein Scheißgesetz, lasst uns das doch bitte zusammen abschaffen, den Quatsch. Deswegen bin ich da storymäßig auch schon sehr gespannt drauf. Ich habe übrigens noch eine Prediction dazu, was die großen Charaktere angeht. Garuk wird ein Werwolf werden. Ja, ich hau das jetzt raus und am Ende habe ich mit dem größten Quatsch einfach recht und ihr könnt mich abfeiern.
Nice. Da feiern wir dich auf jeden Fall ab. Wir können ja mal zum letzten Release kommen, zum letzten großen, der uns bevorsteht im Jahr 2021 und zwar Modern Horizons 2. Für mich auch ein Set, da, wo ich irgendwie jetzt mir nicht besonders viel Gedanken darüber mache tatsächlich. Da werden halt irgendwelche Karten kommen, die wahrscheinlich cool sind, aber es wird eins dieser, also ich muss mittlerweile einfach so ein bisschen, ich kann nicht für jedes Produkt gehypt sein, das Wizards bringt. Wir hatten das ja schon neulich. Es ist einfach zu viel. Und ein paar werde ich da so ein bisschen dann einfach so ein bisschen auf Sparflamme konsumieren und genießen und ein paar Singles kaufen. Und ich denke, Modern Horizons wird da bei mir dazugehören zu dieser Art von Set.
Apropos Singles kaufen. Das ist der Grund, wieso ich mich mit Modern Horizons 2 ein bisschen mehr beschäftige. Denn Modern Horizons 1 war für viele Leute ein bisschen eine Finanzfalle, beziehungsweise die Vorbestellungen waren am Anfang extrem niedrig, weil die Leute gedacht haben, das Set wird aufgerissen wie blöd und dann hat sich herausgestellt, es wurde unterprintet wie Sau, es gibt gar nicht so viel auf dem Markt und auf einmal sind die Preise hochgeschossen und für eben unsere Commander-Spieler, die auch ein bisschen auf Budget schauen, schaut es euch wirklich mal an, ob sich lohnt, das zu leisten oder ob die Leute wieder davon ausgehen, dass dieses Set untergedruckt wird, nicht zur Verfügung kommt und dann es zu Lieferungsengpässen und extrem hohen Preisen kommt von irgendwelchen Sellern. Passt da wirklich auf. Ich glaube, da kann wieder sowas passieren, wo die Leute dann Renin 6 für 8 Euro vorbestellen und auf einmal ist es eine 100 Euro Karte. Vielleicht muss man sich wirklich abwägen zwischen, werde ich da gerade gescampt oder sollte ich schnell zugreifen? Und ich denke, damit sollte man sich wirklich, wenn das Set rauskommt, auch beschäftigen.
Das ist ja doch ein bisschen hin. Ich frage mich da eher, ob es wieder ein Urzar geben wird in dem Set. Weil ich erwarte jetzt eigentlich von Modern Horizons 2, dass es einen saumäßig gebastelten Über-Commander gibt. Das war jetzt Urzar und dann müssen sie halt, weiß ich nicht, vielleicht kommt ja Mishra zurück. Weil Mishra ist jetzt ja relativ unterwältigend. Cool. Aber Mishra hat halt immer das Problem, dass er scheiße ist. Also der ist halt auch in seiner eigenen Geschichte, ist Mishra halt der schlechtere von beiden. Wäre trotzdem cool, wenn Mishra dann plötzlich auf einem Level mit Urza wäre und man so dieses Duell auf Argoth dann nachspielen kann.
Wo wir gerade beim Thema Money sind, was jetzt Modern Horizons angeht. Du hast es ja schon vor unserer Folge angesprochen, Freddy. Secret Lairs werden natürlich auch nächstes Jahr wieder eine Rolle spielen. Was sind da deine Gedanken dazu?
Ja, da Secret Lairs eben so ein extrem Erfolg sind, 5% vom WotC Revenue und einfach, ich auch denke, dass wahrscheinlich eine Harry Potter Strixhaven Secret Lair das nächste Mal wieder zum Aufschrei aufstoßt und
You heard it here first, die neue Harry Potter, der Harry Potter Skandal 2021 gecallt von Freddy.
Bitte nicht.
Schlüssel for life. So.
Bin ich gespannt.
Denke ich eben schon, dass sie noch mehr drauf gehen würden. Und wir hatten bereits 33 diese insgesamt, glaube ich, oder dieses Jahr nur. Ich weiß da gar nicht mehr, wie viele es gibt. Und es wird so viele von denen weitergeben. Also ich denke, wenn wir es wirklich sagen, dass fast alle zwei Wochen im letzten Jahr eins rausgekommen ist, das wird nicht langsamer. Ich denke, es werden sogar noch mehr Secret Lairs gepusht. Ja, und ist halt schade, weil viele dieser Secret Lair Reprints auch ganz gerne mal in Sets auftauchen könnten oder als Invocations. Und ich finde, da ist ein bisschen was, was verloren geht, auch an normalen Spielern, beziehungsweise wenn so viel, wenn alles special ist, dann ist nichts mehr special.
Das ist ein guter Punkt. Ich bin da, auf der einen Seite habe ich keine so große Angst. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich hoffe, dass sie aus dem The Walking Dead Skandal gelernt haben und dass sie das halt ein bisschen vorsichtiger angehen. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt, also ich mag Harry Potter, aber ich hätte keinen Bock auf Harry Potter Charaktere in Magic, auch wenn das dann in Strixhaven halt alles Magier sind. Generell habe ich jetzt nichts dagegen, wenn sie könnten meinetwegen 52 Secret Lair Drops machen das nächste Jahr. Das ist mir vollkommen egal. Ich muss mir die ja nicht kaufen und ich werde mir die auch nicht alle kaufen. Das kann ich zum einen nicht und zum anderen interessieren mich viele Sachen ja auch einfach gar nicht. Ich denke, dass zu den Feiertagen halt, dass sie das dann noch mehr bündeln werden, so wie jetzt eben zu Weihnachten. Da gab es ja dann auch so einen Superdrop und dann wieso nicht auch, weiß ich nicht, zu Thanksgiving, zu Ostern, zu irgendwelchen komischen Feiertagen, die man sich noch ausdenken könnte. Aber da hätte ich jetzt persönlich kein großes Problem damit. Wenn was dabei ist, was mir gefällt, kann ich es mir kaufen oder nicht. Ich meine, inzwischen werden die scheinbar auch in Europa gedruckt. Das heißt, man hat nicht mehr 40 Euro Versandkosten, sondern 8.
Yay.
Das heißt, das ist ein bisschen komfortabler geworden. Und deswegen habe ich vor Secret Lair Drops, wenn das keine Walking Dead Secret Lair Drops werden, eigentlich keine Angst.
Ich denke auch, bei Secret Lair muss man einfach, da muss man einfach realistisch sein und den Dingen ins Gesicht sehen. So, da ist der Flaschengeist jetzt aus der Flasche. Wizards weiß, dass das ein erfolgreiches, sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell ist für Wizards. Und das werden die weiterhin machen. Damit sollte man rechnen. Und ich denke, was halt klar ist, ist, dass es wirklich alle zwei Wochen ein neues Secret Lair geben wird oder noch häufiger. Und dass nicht der Sinn davon ist, dass man sich da jedes kauft. Es sei denn, man hat irgendwie ja unendlich viel Geld für Magic. Das ist ja auch okay, wenn Leute das so machen wollen. Für mich ist es so, ich kann nach wie vor bisher die ganz gut ignorieren. So dieses mit den coolen Metal-Artworks fand ich jetzt das Erste, was ich cool fand, rein optisch. Ich bin so ein bisschen, die sind ein bisschen mehr auf meinem Radar mittlerweile, die Secret Lairs, weil ich sehe schon, was du meinst, Freddy. So, das ist definitiv ein Trend, der in eine seltsame Richtung gehen könnte. Also gerade in Kombination mit der Corona-Lockdown-Geschichte für den Einzelhandel wird das halt einfach insgesamt einfach nicht dazu führen, dass dieser klassische Local Game Store in der Nachbarschaft, dem eine rosige Zukunft bevorsteht, befürchte ich. Und das, darunter wird auch Magic als Ganzes vielleicht leiden, wenn Wizards mehr und mehr feststellt, hey, wir brauchen vielleicht nicht mehr so sehr diese Local Game Stores, wir können ja eigentlich alles über unseren Webshop verkaufen. Ich hoffe, dass das nicht dazu führen wird, aber der Fakt ist, dass es bisher sehr gut funktioniert und dass weiterhin diese Secret Lairs eine große Rolle spielen werden.
Ja, ich habe da ein bisschen einfach die Angst, dass, hey, dass wenn es jetzt so stark geplant wird, dass sie sagen, jetzt bei Bitter Blossom bringen sie mal vielleicht was anderes raus, sagen wir, was bräuchte ein Reprint? Wir sagen jetzt einfach mal, Damnation hat jetzt einen Reprint bekommen und weil Damnation einen Secret Lair Reprint bekommen hat, wird es nicht in Time Spiral auftauchen, weil es hat ja schon einen Reprint gegeben, dass sie sich hinter so Zeug verstecken, um ihre Reprint Equity nicht zu zerstören und stattdessen mit Secret Lair alles wegargumentieren, damit sich die Leute, die es Secret Lair gekauft haben, sich nicht so schlecht fühlen.
Ich könnte aber auch das Gegenteil davon sehen, tatsächlich. Und zwar, ich habe ja in der letzten Folge auch dafür argumentiert, dass ich den Eindruck habe, Wizards scheint seine Reprint-Policy geändert zu haben und packt jetzt gerne mal mehr und teurere Reprints in die Sets. Und ich glaube, es kann auch einfach passieren, dass Wizards mehr und mehr Reprints in die Sets packt, um eben auch einfach Booster zu verkaufen. und trotzdem die Secret Lairs nutzt, um eben dann spezielle Promo-Versionen dieser Karten zu haben oder andere Karten zu haben. Das heißt, dass Wizards erkannt hat, hey, wir können eine Menge Geld machen mit zahlungskräftigen Kunden, die gerne extreme Promo-Varianten haben wollen. Und das erlaubt uns so ein bisschen, gleichzeitig das andere Kundensegment abzuschöpfen von Leuten, die nicht unbedingt die Promo-Versionen wollen, die aber einfach gerne mal einen Reprint von einer Scroll-Rack hätten. Also in dem Fall ich zum Beispiel. Und ich habe jetzt zum Beispiel mir bei Commander Legends ein Display gekauft, ja, auch wegen unserer Boxing-Liga, aber auch, weil ich die Reprints cool fand. Hätte ich sonst vielleicht nicht gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass aus Wizards-Perspektive sie jetzt eher stark gute Karten in die normalen Sets auch reinpacken, weil sie wissen, die machen eine Menge Kohle über die Secret Lairs rein mit dem Bling-Faktor und können mit ihrer Reprint-Equity ein bisschen lockerer umgehen.
Gut, aber das liegt aber auch vielleicht daran, dass sie noch eine Möglichkeit haben, und jetzt kommen wir, schätze ich mal, zum letzten Thema dieses Podcasts. Ist es Year of Commander wirklich vorbei? Denn wie es aussieht, macht es ja mittlerweile on paper das meiste Geld. Es ist mittlerweile ihr meistgespieltes Format on paper, mehr als Draft, es wird mehr dazu gemacht. Und eben ein Set wie Modern Horizons 2 ist deshalb mit dem Geld interessant, weil ich denke, das wird eben auch schon mit Commander im Gedanken designt. Und ich denke, wir haben nicht das Ende vom Year of Commander gesehen, wir haben einen Anfang gesehen.
Ja, also da würde ich dir voll zustimmen, aber es hört sich halt blöd an, wenn man sagt, jetzt kommen die Years of Commander, weil dann verliert es natürlich an Schlagkraft. Aber
Decade of Commander. Ich meine,
die Zahlen, ich glaube, eine Decade ist den Businessleuten dann zu viel. Weil das ist an Festlegung zu viel. Aber klar, du hast ja gesagt, Commander läuft gut und dann ist halt das Year of Commander der Startschuss. Ich würde auch sagen, dass das so nahtlos weitergeht. Ich würde sagen, dass wir dieses Jahr 10 Precons kriegen, also 2021 10 Commander Precons hat. Also, dass da deutlich nochmal auch für Einsteiger einfach was geboten wird. Dass du einfach auch den Weg, den wir jetzt bei den Syndicate Precons hatten, dass du einfach sagen kannst, hey, wir kaufen uns 4 so Teile für 60 Euro und dann geht's ab. Oder meinetwegen, wir kaufen uns 2 davon, da kann man ja auch zu viert spielen. Das finde ich eigentlich sogar ganz cool, solange da nicht wieder irgendwelche Ikoria Freespells drin sind. Da hoffe ich ja sehr drauf, dass, wenn sie jetzt das Year of Commander fortsetzen, wovon ich sehr ausgehe, dass sie den Lerneffekt mitnehmen, dass es manche Zauber gibt, die ein bisschen zu einfach sind und die dem Format einfach nicht gut tun auf lange Sicht. Dann lieber sowas wie den Will Cycle.
Also da würde ich euch beiden zustimmen tatsächlich. Ich denke, und jetzt ist mir auch die richtige Catchphrase dafür eingefallen, was wir jetzt haben, ist The Age of Commander. Also 2020 war das erste Jahr einer neuen Ära in Magic. Einiges hat sich verändert. Wir haben da ja auch schon ein bisschen das in den letzten Folgen mal angesprochen. Und der Fokus wird mehr und mehr, glaube ich, sich stabilisieren im Paper Magic auf Commander, und die Turniervarianten werden sich ins Digitale verlagern. Und weil Wizards jetzt erkannt hat, sie haben einfach so, Commander ist das beliebteste Format, wird das weiterhin eine sehr große Rolle spielen, und es wird mehr und mehr Produkte dafür geben vermutlich und mehr Fokus darauf im Design, was ja bisher auch schon sich angekündigt hat. Vielleicht ist es aber so, dass sie auch eher mal wieder in den Standard-Sets die Legenden für Limited und für Standard designen, weil sie eben die knalligen Battlecruiser-Legenden dann in den Supplementary Products unterbringen können.
Ja, ich schätze mal, dadurch, dass jetzt Wizards eben die Augen drauf heißt, die Legacy-Spieler sagen gerne mal, der Vorteil an Wizards ist, der Wizards schaut nicht auf Legacy. Jetzt hat es eben der Nachteil an Commander, Wizards schaut auf Commander. Und dass eben Fehler wie Dockside Extortionist oder die Ikoria Freespells halt passieren können und wahrscheinlich auch passieren werden, sollte man sich jetzt schon mal Gedanken machen, wie man da in den eigenen Playgroups wirklich damit umgehen möchte, damit man keine übertriebenen Reaktionen hat, falls sie gespoilt werden oder falls weiterhin solche Dinge passieren. Denn uns geht es halt auch ein bisschen um die Community, und die sollte auch ein bisschen da zusammenhalten, und wir wollen auch helfen, dass ihr eure Community aufrechterhaltet und immer weiter mit denen spielen könnt. Denn es ist heute schon so, dass manche Leute, sobald man Dockside Extortionist in der Liste aufspielt, wird schon aufgeschrien und herumgemeckert und herumgemault. online oder auch wenn man direkt spielt über Spelltable und dann fragen die Leute und beschweren sich schon wieder über die Karte. Wenn es immer und immer mehr so geht und dann werden einfach Decks zusammengestellt, die 30 Karten hat, wo jeder am Tisch sich bloß aufregt, das, glaube ich, macht dann den Format auch nicht wirklich gut.
Ich glaube, das ist ein interessantes Thema, wo wir dem mal auch eine eigene Folge widmen können. Nur for the record, ich persönlich habe eigentlich gar kein Problem mit Dockside Extortionist, aber der Punkt, den du machst, finde ich interessant, dass es sozusagen mehr Karten geben könnte, die unterschiedliche, die sehr polarisierend sind. Ich glaube, das ist vielleicht was für eine eigene Folge und ja.
Schön hast du es gesagt, Fritz. Wir setzen uns vor, im neuen Jahr da auch mal eine Folge drum zu machen. Und wir haben natürlich auch noch Wünsche ans neue Jahr, wollen natürlich auch neue Karten sehen. Und was genau unsere Wunschkarten sind, das möchten wir heute euch mitteilen, statt der Karte der Woche. Und ich würde erst einmal sagen, Fritz, du hast schon angesprochen, eine Grixis-Legend? Wie sollte das aussehen?
Nein, es ist vollkommen egal, wie die aussieht. Ich habe das Problem seit Jahren, dass ich keine coole, richtig coole Grixis-Legende oder keine coole Idee habe für ein Grixis-Deck. Ich habe schon ganz viel überlegt, ja, alle möglichen Sachen, Grixis-Tokens, Grixis, ja, was auch immer, Polymorph, sonstiges Zeug. Aber ich tue mir mit dieser Shard sehr schwer und ich hoffe auf eine coole Grixis-Legende und ich hoffe, wenn Strixhaven tatsächlich ein Set mit den Shards wird, dass das durchaus möglich sein könnte, dass da eine coole Grixis-Legende für mich dabei ist und ich endlich 2021 mein Grixis-Deck bauen kann. Jochen, du hast auch was dabei für uns.
Ich hoffe ja auf eine Nicht-Karte, also ich hoffe, dass im nächsten Jahr kein Chase Beleren Planeswalker rauskommt, weil meine Hoffnung, die damit verbunden ist, ist, dass er in der Lore einfach stirbt. Ich meine, dann kann er den Weg von Gideon gehen, dann bin ich versöhnt mit dem Universum und dieser Alleskönner-Charakter ist raus. Das wäre so mein Wunsch, Lore und Mechanik zugleich.
Du bist aber ganz schön fies. Du willst nicht nur, dass er stirbt, du willst, dass er offscreen stirbt, ohne eine eigene Karte zu bekommen, so wie, so wie Deck Faden.
Ja, ungefähr wie Deck Faden und dann genauso schnell in Vergessenheit gerät wie Gideon.
Oder das ist schon sehr interessant, denn ich fand eigentlich, Chase hatte drei Möglichkeiten, ein cooler Charakter zu werden und jedes Mal haben sie es verzaut und jetzt haut es einfach den Charakter um. Meine Hoffnung geht auch ein bisschen in die Richtung und es hört sich jetzt ganz komisch an, weil ich habe ein konkretes Kartendesign, das ich sehen möchte. Eine der Dinge, die mich am meisten interessiert in der Geschichte, ist Ajani, der ja seinen roten Teil, er verwendet ja kein rotes Mana, denn durch seine Rachsucht ist sein Stamm mit gestorben. Und das wäre nämlich der Weg gewesen, wie ich Elsbeth quasi reingeführt habe. Sie hat jetzt Heliod besiegt und fühlt sich übermächtig und in ihrer Rachsucht lässt sie ihr rotes Mana frei und möchte richtig machen, was sie eigentlich auf Phyrexia verbockt hat, geht nach Phyrexia, will ihre Rache nehmen und wird überwältigt und läutert quasi das New Age of Phyrexia ein.
Also du wünschst dir einen roten Ajani, oder wie?
Und die rote Elsbeth, dass sie den Fehler von ihren Mentor macht.
Ah, okay.
Dass sie nicht, dass dadurch, dass Ajani es von Anfang an unterdrückt hat und sie bereits zwei ihrer Welten verloren hat und jetzt das dritte abwandern konnte, sie zurückgeht um was sie jetzt persönlich denkt, es ist ihr Fehler, das macht sie jetzt richtig. Und sie ist nämlich der einzige Charakter, den ich noch wirklich sehe, der auf Phyrexia möchte, weil sie jetzt die Möglichkeit hat, und diese Confidence-Rache zu nehmen an die Phyrexianer.
Gut, also das sind doch schon mal eine ganze Menge Sachen, die wir jetzt hier on the record haben für das kommende Jahr. Und in einem Jahr finden wir uns dann wieder zusammen, um ja ein bisschen zu gucken, was ist eingetroffen von unseren Vorhersagen, von unseren Hoffnungen und von unseren Wünschen und von unseren Befürchtungen und was nicht. Jochen, üb doch mal einen schönen Outro und vielleicht hast du dir mittlerweile die Handles gemerkt für die Leute.
Und bevor wir uns jetzt endgültig von euch verabschieden, wollen wir natürlich nicht drum rumkommen, euch noch unser komplettes EDH-Kompass-Universum das ebenfalls im Jahr 2021 hoffentlich noch gut wachsen wird, zu empfehlen. Ich habe mir den Twitter-Handle gemerkt, da findet ihr uns unter @edh_kompass und da findet ihr nämlich auch den Freddy, den Fritz und mich als gütiger Gott Fritz Espenlaub und den Merlotter, fantastischer Name übrigens, wo ihr uns auch finden könnt. Und das ist wahrscheinlich noch häufiger als auf Twitter und anderen Social-Media-Kanälen, ist auf unserem Discord-Server. Da müsst ihr einfach nur in die Beschreibung gehen, da findet ihr den Link. Da wird nämlich fleißig gespielt, gebaut, diskutiert. Da wird manchmal der Klassenkampf ausgerufen. Es ist ein fantastisches Erlebnis, wenn ihr da mit uns und unserer jetzt schon bestehenden Community einfach ein bisschen Commander feiert und lebt. Und in dem Sinne, würde ich sagen, müssen wir uns gar nicht schwülstig verabschieden, denn wir sehen uns ja sowieso.
Doch müssen wir. Wir müssen nämlich den Leuten noch sagen, dass sie uns raten und reviewen sollen auf iTunes. Das ist absolut ab sofort der Ruf der Stunde jede Woche an unsere Hörerinnen und Hörer. Und 2021 wird bei uns auch das Jahr von Instagram, weil wir das ab jetzt auch immer bewerben werden. Das heißt, ihr findet uns auch auf Instagram unter Commander Kompass und auch dort sollt ihr uns followen, liken und was man auf Instagram so macht. Ich hoffe, ich habe bald einen besseren Eindruck davon, weil ich immer noch nicht das verstehe. Aber ich werde es dieses Jahr verstehen lernen.
Das ist ein schöner Vorsatz und Vorsatz mache ich. Digger only fans, I don't care. Jetzt, okay. Jetzt wird's Meme Reality.
Dann haben wir alle ja, dann darf man mal gespannt sein auf dieses Jahr 2021. Vielleicht sitzen wir sogar irgendwann mal wieder in echt zusammen ohne Corona. Das wäre doch was.
Vielleicht, aber das wage ich nicht vorherzusagen.
Ich freue mich auf alles, was kommt mit euch Jungs.
Was ich aber vorhersage, ist, dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Und Merlotter, sei gut.
Frohes Neues. Ciao.
Frohes Neues. Macht's gut und spielt Boros. Es ist wirklich, Fritz, es ist so, ich habe auch auf der Arbeit, ich kann mir die Handles von den Sachen, die ich habe, einfach ums Verrecken nicht merken. Ich kann mir gütiger Gott merken, weil mich die Leute auch so nennen.